Ja, der Herr soll in unser Herz strahlen mit seinem kräftigen Licht. Die Boten des Herbstes kündigen sich an. Tage werden kürzer, es wird kühler. Und heute haben wir so einen richtigen Tag, wo wir wirklich beten, dass Gott sein Licht in unser Herz scheinen lässt, weil da außen ist es trüb. Aber Gott kann dieses Wunder machen und es ist unser Gebet, dass wenn wir jetzt noch das Wort Gottes lesen, dass das geschehen darf. Das Kreuz auf sich nehmen, das ist der Text, der heutige Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8. Und das ist ja sprichwörtlich geworden, das Kreuz, man nimmt sein Kreuz auf sich sozusagen, das ist im Volksmund bekannt, man sagt, man denkt dadurch, ja, die Bürden, die das Leben uns auferlegt, das ist das Kreuz, das wir zu tragen haben. Und da ist sicher was Richtiges dran. Aber wir wollen uns fragen, was Jesus darunter eigentlich versteht. Das ist sozusagen der Inhalt der heutigen Predigt. Und wir lesen gemeinsam den Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 34 bis Kapitel 9, Vers 1. Und er, Jesus, rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer irgend mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir beständig nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für sein Leben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben, kommen sehen. Das ist Gottes Wort. Der heutige Text ist eine unmittelbare Fortsetzung von letzten Sonntag, wo wir einen Text gelesen haben, wo Jesus die Jünger gefragt hat, wer er ist. Oder er hat zuerst gefragt, was sagen die Menschen, wer er denn ist. Und dann hat er sie gefragt, und was sagt ihr, wer ich bin? Und das ist der Text, in dem Petrus dann dieses starke Bekenntnis ablegt, in dem er sagt, du bist der Christus. Und wir haben gesehen, dass es dann nach diesem Bekenntnis des Petrus zu einer sehr spannungsgeladenen, zu einem sehr spannungsgeladenen Dialog gekommen ist, fast zu einer Auseinandersetzung, wo Jesus auf seine wahre Bestimmung als Christus hingewiesen hat. Nämlich, er sagt, der Christus muss leiden, muss umgebracht werden, wird aber nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und da ist jetzt Petrus hergegangen und hat zu Jesus gesagt, nein, das wird nicht geschehen, das darf nicht geschehen, das lasse ich nicht zu. Und in dieser Vehemenz müssen wir uns diesen Dialog vorstellen, der da in dem Text vom letzten Sonntag, den wir da gelesen haben. Und Jesus wendet sich dann wirklich vehement gegen Petrus und weist Petrus vor allen seinen Jüngern zurecht. Und er sagt das harte Wort zu ihm: Geh hinter mich, Satan. Jesus hat das als eine Versuchung wahrgenommen, dass er von dem Weg abgehalten wird, und er weist Petrus vor allen Jüngern scharf zurecht. Und unmittelbar nachdem das geschehen ist, kommt jetzt unser heutiger Text, und wir sehen, dass Jesus nun auch die Volksmenge anspricht. Er wendet sich nun an die Volksmenge und an seine Jünger, und zwar ganz dezidiert. Das ist das zweite Mal, wo wir das jetzt erleben. Das erste Mal war die Situation, wo es um die Frage gegangen ist, was ist unrein, was macht einen Menschen unrein. Da haben wir auch gelesen, dass Jesus sich an die Volksmenge und an die Jünger gewendet hat, weil das sind so wichtige Wahrheiten, die er ihnen zu sagen hat. Und das ist eine so wichtige Wahrheit, dass jeder es hören muss. Jeder muss es hören, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Es geht um die Bedingung, um die Bedingungen der Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, für den gilt Folgendes. Und nach heutigen Marketingrichtlinien macht Jesus eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Denn das ist völlig unpopulär. Da ist überhaupt nichts dabei, was man sagen könnte menschlich, super, ich folge Jesus nach. Nein, ist alles gegen übliche Marketingrichtlinien. Denn Jesus macht eine radikale Aussage und die ist wirklich radikal. Und weil sie so radikal ist, kommen dann drei Begründungen. Jesus weiß, was er sagt. Und er bringt dann drei Begründungen, die seine Aussage untermauern sollen. Und das ist so im Wesentlichen, was wir uns heute anschauen wollen. Eine radikale Aussage, was beinhaltet sie? Eine dreifache Begründung, warum diese radikale Aussage berechtigt ist. Und zuletzt wollen wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Jesus gibt die Bedingungen vor für die Nachfolge. Und es sind drei Dinge, die Jesus sagt, wer ihm nachfolgen will. Der muss sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und ihm beständig nachfolgen. Und jeder einzelne dieser Begriffe würde eine Predigt ausmachen. Es gibt ganze Bücher, die darüber geschrieben werden. Zum Beispiel Selbstverleugnung ist ein Thema, über das es viele Bücher gibt. Was bedeutet das eigentlich? Und so möchte ich beginnen mit dieser Frage. Was bedeutet Selbstverleugnung? Und wir können das am Beispiel des Petrus gleich festmachen, was es bedeutet. Denn das war ja genau die Situation. Jesus sagt ihm Petrus etwas über das Reich Gottes. Und Petrus sagt nein. Jesus sagt dann zu Petrus, du sinnst auf das, was der Menschen ist und nicht auf das, was Gottes ist. Und damit ist bereits eigentlich definiert, was Selbstverleugnung ist. Petrus hatte sein eigenes Konzept vom Reich Gottes, nämlich Jesus ist der Christus und jetzt wird unmittelbar die Herrlichkeit des Davidischen Königreiches weltweit in Erscheinung treten. Das war das Konzept von Petrus. Und Jesus sagt, nein, stopp. Der Christus muss leiden, muss getötet werden und wird dann nach 3 Tagen auferstehen. Und es geht jetzt darum, dass Petrus sein menschliches Konzept, seine Vorstellungen von Reich Gottes, dem Konzept Jesu unterordnet. Und das bedeutet Selbstverleugnung. An Petrus sehen wir, dass er das gemacht hat. Petrus hat sich von der Zurechtweisung Jesu nicht abhalten lassen. Er dürfte in sich gegangen sein. Er hat es zum damaligen Zeitpunkt nicht in der Fülle verstanden. Aber er hat sich gesagt, wenn Jesus das sagt, dann wird es stimmen, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe. Und das ist Selbstverleugnung. Und wir haben einen anderen Jünger im Neuen Testament, der diesen Weg nicht gegangen ist. Judas Iskariot war genauso irritiert von der Botschaft Jesu über das Reich Gottes. Und er, Judas, hat sich selbst nicht verleugnet. Er hat sein Konzept vom Reich Gottes dem Konzept Jesu nicht untergeordnet, sondern hat seine eigenen Interessen durchgesetzt und ist kläglich gescheitert. Wir haben in Vers 35 gelesen, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Das ist, was Judas Iskariot leider erlebt hat, weil er nicht bereit war, sein Leben zu verlieren. Das ist Selbstverleugnung bereits. Kommen wir zum nächsten Begriff, der ganz eng damit zusammenhängt. Das Kreuz, sein Kreuz auf sich nehmen. Und das Kreuz, das war ein brutales Mordinstrument. Das brutalste Mordinstrument und Hinrichtungsinstrument in der Geschichte der Menschheit. Also wer sich einmal das genauer angesehen hat, wie so eine Kreuzigung vor sich gegangen ist, wie was dann in einem Menschen mit einem Menschen passiert ist, der gekreuzigt worden ist, das ist das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Und jetzt beginnt Jesus und sagt, es geht darum, das Kreuz auf sich zu nehmen. Jesus hat ja vorher gesprochen von seinem eigenen Leben, dass er leiden wird müssen und dass er sterben wird müssen. Und nun spricht er von dem Kreuz, von dem Mordinstrument, von dem Todesinstrument. Wir haben bereits gelesen, dass es darum geht, das Leben zu verlieren, nämlich zu sterben. Und das Kreuz macht zeigt uns eindrücklich, was das eben bedeutet, nämlich zu sterben. Selbstverleugnung im innersten Kern ist zu sterben. Und tatsächlich finden wir dann im Neuen Testament, wenn wir durch das Neue Testament durchlesen, finden wir immer und immer wieder solche Bibelstellen, die davon sprechen, dass wir sterben müssen. So zum Beispiel Römer 6. Sagt Paulus, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Und dann sagt er, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Oder im Galaterbrief, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Kolosserbrief, Kapitel 3, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht und so weiter. Also die Botschaft, dass derjenige, der Jesus nachfolgen will, dass der sterben muss, ist eine klare Botschaft des Neuen Testamentes. Und wir wollen uns fragen, was bedeutet es ganz konkret? Und ich möchte zuerst noch mal sagen, was es nicht bedeutet. Es ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel hat man im Laufe der Kirchengeschichte, gab es immer wieder Phasen und gibt es teilweise immer noch Strömungen, die meinen, dass Jesus damit sagen möchte, wir sollten den Märtyrertod sterben. Und es gab eben diese Strömungen, wo man ganz bewusst den Märtyrertod gesucht hat, weil man geglaubt hat, dass man dadurch etwas, also eine besondere Stufe erreicht. Und da können wir ganz klar sagen, nein, das ist nicht damit gemeint, dass wir den Märtyrertod suchen. Wir sollen bereit sein, für das Evangelium zu sterben. Und das sehen wir ja an der verfolgten Kirche weltweit, in islamischen Ländern, in Indien, in China, Nordkorea und vielen Ländern, wo Christen bereit sein müssen, für den Glauben zu sterben. Das heißt, die Bereitschaft, die will das Evangelium von uns, will Jesus von uns, dass wir bereit sind. Aber wir brauchen es nicht suchen. Das ist also eine Form eines falschen Verständnisses, was es bedeuten könnte, das Kreuz auf sich zu nehmen. Es gibt aber auch eine etwas abgeschwächte Variante, die auch unter Christen, unter uns, nicht selten vorkommt, nämlich, dass man glaubt, man muss sich total und anhaltend verausgaben für das Reich Gottes und für die Mitarbeit in der Gemeinde. Dass man sozusagen seine ganzen leiblichen Bedürfnisse, die Gott uns ja auch gegeben hat, missachten. Dass man sich keine Zeit mehr nimmt für Erholung. Keine Zeit nimmt für ausreichend Schlaf. Keine Zeit nimmt, um eine Zeit der Stille für sich zu haben vor Gott. sondern nur noch rackert, wie in einem christlichen Hamsterrad, Tag und Nacht beschäftigt ist mit irgendetwas, sich keine Zeit nimmt für Essen und Trinken, vielleicht auch seine sexuellen Bedürfnisse vernachlässigt im Sinne von, ah, das brauche ich alles nicht. Ich bin ja ein Jünger Jesu. Aber Paulus sagt, nein, es ist besser zu heiraten als zu brennen. Es hat keinen Sinn, etwas, das Gott in unsere Persönlichkeit gelegt hat, wie auch die Sexualität, zu verleugnen und dann kläglich zu scheitern. Es ist besser zu heiraten, sagt Paulus, als zu brennen. Also wir sehen, wir bleiben Menschen, auch wenn wir Christen werden, wenn wir Nachfolger Jesu sind. Es hat keinen Sinn, uns bis zum Burnout zu verausgaben. Und Burnout ist leider unter Christen etwas nicht Seltenes. Also es gibt falsche Vorstellungen von, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Und es gibt richtige Vorstellungen, und die werden wir dann sehen bei der ersten Begründung, die Jesus gibt, wo es darum geht, dass wir das Leben verlieren sollen. Aber als Tatsache, als Aussage wollen wir festhalten, es geht darum, tatsächlich das Leben zu verlieren. Es geht tatsächlich darum, zu sterben. Und Paulus sagt es, als Christ, wenn man sich bekehrt hat, ist man gestorben. Und wir kommen bereits zur dritten Bedingung, nämlich zur beständigen Nachfolge. Wie komme ich zu diesem Begriff der beständigen Nachfolge? Das kann man aus dem griechischen Grundtext erkennen, dass hier eine andere Zeitform verwendet wird, die diese Dauerhaftigkeit zum Ausdruck bringt. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich heute ein Strohfeuer habe und hellauf begeistert bin und morgen ist wieder alles nichts wert, weil irgendwas in meinem Leben geschehen ist, was mich erschüttert hat. Wie auch Petrus erschüttert worden ist. Aber Jesus sagt, nein, es geht um eine dauerhafte, um eine beständige Nachfolge Jesu. Dass wir Jesus beständig nachfolgen. Und der Aspekt, sich selber verleugnen zu müssen, der taucht immer wieder auf in unserem Leben. Ich werde dann ein Beispiel bringen aus einem bekannten Buch, wo wir sehen, das begleitet uns durch unser Leben, dass wir uns selbst zu verleugnen haben, sterben sozusagen, uns absterben und Jesus nachfolgen. Damit kommen wir jetzt zu den drei Begründungen. Jesus begründet, also ich habe es hier hervorgehoben, dreimal ein Denn. Es gibt eine Begründung für diese radikale Aussage, die Jesus macht. Die erste Begründung, die Jesus den Jüngern gibt, ist die, dass wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um seinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird sein Leben retten. Und das sage ich immer, das ist das Paradox der Nachfolge. Es schaut äußerlich so aus, als würden wir alles aufgeben, als würden wir alles verlieren, aber innerlich gewinnen wir alles. Und darum ist es so wichtig, was es bedeutet, sein Leben zu verlieren. Und ich habe hier unten in der Fußnote geschrieben, seine Seele verlieren, denn darum geht es in diesem Text. Also dieses Wort für Leben, das hier verwendet wird, das ist die Psyche, die Seele, das Leben, dass man verlieren soll. Also es geht nicht darum, das biologische Leben zu verlieren, wie ich vorher schon gesagt habe, dass wir einem Märtyrertod nachgehen, sondern es geht darum, unser inneres Leben zu verlieren. Die Seele steht für das innere Leben, für meine Wünsche, für meine Sehnsüchte, für meine Vorstellungen vom Leben, für meine Ideale, für meine Werte, auch was ich empfinde als Lebenswert. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, lebe deinen Traum. Und sagt Jesus, nein, lebe nicht deinen Traum, sondern lebe den Traum Jesu. Das bedeutet, sein Leben zu verlieren. Dass ich bereit bin, meine Vorstellungen von Leben aufzugeben, um Jesu und des Evangeliums zu verlieren. Willen. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass man nicht als Christen eben, wie gesagt, glauben, ja, wir geben jetzt alles auf, wir müssen so ein trauriges Gesicht haben, weil wir haben ja alles aufgegeben, wir leiden. Sagt Jesus, nein, du gewinnst das Leben. Du gewinnst das Leben, es ist ein Gewinn. Und da möchte ich auch wiederum Paulus zitieren, der genau dasselbe erlebt hat. Wenn wir uns erinnern, Paulus war am Höhepunkt seiner Karriere, als Jesus ihm begegnet ist. Paulus war dabei, Christen zu verfolgen. Er war Teil des jüdischen Establishments. Er war Teil derer, die den Ton angegeben haben. Er war am Höhepunkt sozusagen seiner irdischen Macht. Und Paulus sagt später, aber was ich auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ich habe es verloren, ich habe es bewusst verloren, ich habe es für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust, jetzt kommt dieses der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und jetzt kommt dieses Wort. Und es für Dreck achte. Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Paulus fasst hier zusammen, was Jesus sagt. Du musst dein Leben verlieren, um es zu gewinnen. Und Paulus sagt, ja, mein Leben, das ich bisher gelebt habe, das ist ja im Vergleich zu dem, was ich gewinne, Dreck. Und da kommt zutiefst zum Ausdruck, wie wenig ihm sein bisheriges Leben wert war. Und in diesem Text, im Philipperbrief, listet er vorher auf, was er alles war. Das ist also der erste Grund. Wenn wir das Leben verlieren, dann werden wir es gewinnen, und darum sollen wir bereit sein, es hinzugeben, es zu verlieren. Jetzt kommt ein zweites Argument, eine zweite Begründung, warum wir ihm nachfolgen sollen. Und zwar bringt Jesus ein unwiderlegbares Argument aus Psalm 49. Also ich lade euch ein, heute Nachmittag den Psalm 49 zu lesen. Denn in diesem Psalm spricht Jesus eine Warnung aus, interessanterweise wiederum an die ganze Welt. Also der Psalm richtet sich an die Menschen der ganzen Erde. Und dieser Psalm warnt die Menschen davor, dass sie in ihrem Leben Reichtum aufhäufen, um des Reichtums willen, weil er sagt, der Psalmist, du kannst nichts als Lösegeld geben für dein Leben. Der ganze Reichtum, den du anhäufen magst, der wird vergehen. Du kannst den Reichtum nicht mitnehmen. Wenn du stirbst, sagt der Psalm, musst du deinen ganzen Reichtum denen hinterlassen, die nach dir kommen. Kannst du nicht mitnehmen. Und du kannst den Reichtum auch nicht geben als Lösegeld für dein Leben. Und der Psalm betont, es kommt der Augenblick des Todes. Bist du darauf vorbereitet? Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für sein Leben? Niemand kann seinen Bruder freikaufen. Niemand kann sich selber freikaufen. Und ich springe jetzt im Markus-Evangelium noch vor. Wir werden dann später zu diesem Text kommen. Markus 10, das ist wahrscheinlich die zentrale Aussage vom ganzen Markus-Evangelium, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da ist jetzt die Rede von diesem Lösegeld. das Leben Jesu, die Seele Jesu, sein innerer Wunsch. Und hat er hingegeben als Lösegeld für uns. Und nur derjenige, der bereit ist, das zu akzeptieren, dass es nur ein Lösegeld gibt, für den gibt es dann zum Zeitpunkt des Todes auch ein Lösegeld, eine Lösung, eine Rettung. Und wenn ich dieses Angebot nicht ergreife, ist alles andere nutzlos im Leben. Das muss man sich vorstellen. Alles andere nutzlos im Leben. Wir kommen zur dritten Begründung. Vers 38, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Die Botschaft ist, die Jesus hier sagt, es wird die Herrlichkeit kommen. Jesus Christus wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und die Frage ist dann, wird Jesus sich zu uns stellen oder wird er sich unserer schämen? Und Jesus sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er in Herrlichkeit kommen wird. Jesus spricht in erster Linie hier natürlich von seinem jüdischen Kontext, von seinen Mitbrüdern sozusagen. Das ist das ehebrecherische Geschlecht. Mit ehebrecherisch ist immer im Alten Testament, in den Propheten, der Götzendienst Israels angesprochen, dass man die Beziehung zum lebendigen Gott verlassen hat und sich irgendwelchen Götzen zugewandt hat. Das ist das ehebrecherische Geschlecht und das sündige Geschlecht. Götzendienst geht immer mit Sünde einher. Das geht Hand in Hand. Wahre Gottesanbetung geht immer mit Heiligkeit einher. Und darum spricht er von dem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Aber es ist ja bei uns nicht anders, oder? Auch wir stehen in der Gefahr, uns zu schämen. Wir sind in der Arbeitsstelle, es gibt ein Gespräch, die Leute reden über irgendeinen Blödsinn, lachen. Und dann müsstest du sagen, also ich sehe das schon ein bisschen anders, weil ich glaube an Jesus und so weiter. Und es kann noch stärker kommen, dass Leute sich lächerlich machen über Jesus und du stehst daneben. Schämst du dich dann der Worte Jesu? Schämst du dich, dass du ein Jünger Jesu bist? Oder hast du den Mut zu sagen, sorry, ich bin ein Jesu-Jünger, mir tut das weh und es stimmt auch nicht, was du sagst. Jesus wird in Herrlichkeit wiederkommen. Ein Gedanke, der im Propheten Daniel angesprochen wird, wo das prophetisch vorhergesehen wird, wo Jesus im Himmel beim Vater alle Herrlichkeit empfangen wird und Jesus wird in Herrlichkeit wiederkommen. Und Paulus kennt dieses Gefühl des Sich-Schämens in der jetzigen Zeit, also in seiner damaligen Zeit. Und Paulus sagt mehrmals, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Und er ermahnt einen Timotheus, schäme dich nicht. Also das Gefühl ist bekannt, aber Jesus fordert uns auf, es zu überwinden, uns nicht zu schämen für das Evangelium. Und das ist der dritte Grund. Der dritte Grund ist, Jesus wird in Herrlichkeit, in Macht und Herrlichkeit kommen. Und Jesus bekräftigt diesen Grund noch. Er bekräftigt das noch einmal und sagt, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die dem Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes in Kraft haben, kommen sehen. Eine gewaltige Verheißung an einen Petrus, der gezweifelt hat. Er hat gezweifelt, Petrus hat gezweifelt, wie soll das funktionieren, wenn der Christus ermordet wird? Und Jesus in seiner Barmherzigkeit sagt, Petrus, ich werde es dir zeigen. Wir lesen dann im nächsten Vers im Markus-Evangelium, dass 6 Tage später Jesus den Jakobus, Johannes und Petrus mit auf einen hohen Berg nimmt. Wahrscheinlich der Berg Hermon, wo sich das Ganze abspielt. Und dort sehen sie die Herrlichkeit Jesu. Mit Elia, mit Mose. Und das ist es, was Jesus hier sagt. Das heißt, wir dürfen es glauben, dass es stimmt, was Jesus sagt. Und wir dürfen diese radikale Nachfolge wirklich, also wir dürfen Jesus wirklich so radikal nachfolgen. Es gibt 3 gute Gründe dafür. Und so komme ich schon zur Anwendung, zur Frage an uns. Was bedeutet diese radikale Aussage für uns? Wollen wir Jesus nachfolgen? Also, soweit ich die Leute hier im Saal kenne, kenne ich niemanden, der sagen würde, nee, das interessiert mich nicht. Jeder von euch bekennt, dass er Jesus nachfolgen will. Ich bekenne es auch. Was bedeutet das für mich? Bin ich mir dieser Bedingungen bewusst? Beziehungsweise, was bedeuten diese Bedingungen für mich? Was mache ich damit? Wofür lebe ich? Wofür setze ich meine Seele ein? Jim Elliot, ein sehr bekannter Missionar, der sehr früh umgekommen ist, bevor er noch wirklich zu missionieren beginnen konnte. Und ein Zitat von ihm ist sehr bekannt. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann. Damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und Jim Elliot hat das gelebt. Er hat sein Leben hingegeben. Sogar sein biologisches Leben musste er hingeben für das Evangelium. Aber er sagt, ich bin doch kein Narr. Ich gehe diesen Weg. Die Begründungen Jesu sind für mich glaubwürdig. Und das Problem, was bei uns oft da ist, das ist das Problem der Halbherzigkeit. Wir sehen die Radikalität Jesu, wir lesen das Wort Gottes, dann machen wir die Bibel zu und leben vielleicht so weiter wie bisher, ohne dass wir unser Leben hinterfragen. Wer kennt dieses Buch von euch? Hans-Peter Reuer, ein Landsmann von mir, den ich leider nie persönlich erlebt habe. Leider sage ich heute, er ist ja gestorben auch schon. Das Buch lautet, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Also er dreht das irgendwie um, tut es umformulieren, um es noch ein bisschen knackiger zu machen für uns. Und er war wirklich ein sehr radikaler Mensch. Aber er hat genauso gekämpft mit dieser radikalen Anforderung der Bedingungen der Nachfolge. Ich möchte euch etwas vorlesen. Er sagt, sie haben im Sommer immer wieder mal so eine Kletterwoche veranstaltet und er war ja begeisterter Bergkletterer. Und dann sagt er, in dieser Woche kam in mir wieder die alte Sehnsucht auf, Klettern zu einer Priorität zu machen. Mir mehr Zeit zum Trainieren zu nehmen. Dann könnte ich mich wieder so wie einige meiner Bergführerkollegen auf diese oder jene schwere Tour einlassen. Ah, super, klettern, Zeit nehmen für das Hobby. Und dann sagt er, dann hat er einen Blick auf seinen Terminkalender geworfen, hat dann gesehen, dass er eigentlich der Verkündigung des Wortes Gottes die höchste Priorität eingeräumt hatte, als er den Kalender ausgefüllt hat. Und es war alles verplant. Alles verplant. Er sagt, die Vorstellung, dass ich da mehr Zeit investieren könnte in mein Hobby, das kann ich gleich mal vergessen. Und dann sagt er, ich wurde innerlich unzufrieden und wollte nicht einsehen, warum ich den Großteil meines Lebens damit verbringen sollte, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Dann mischte sich noch Selbstmitleid dazu und ich sagte mir, eigentlich hätte ich das ja verdient. Es steht mir doch zu, ich gönne mir ja sonst nichts, oder? In dieser Zeit spürte ich, wie ich plötzlich getrieben wurde von meinen Wünschen, sage ich es in Worten Jesu, von meiner Seele, von meinem Leben. Ich lebte nicht mehr als Berufener, sondern als Getriebener. Also auch so ein Mann Gottes, ein Vollzeitler, der voll im Dienst steht, es hört nicht auf. Diese innerlichen Wünsche, die sind da. Und wir müssen immer wieder neu damit umgehen. Und er schreibt dann, wie er wochenlang hat er damit gerungen. Ist nicht so schnipp. Wochenlang damit gerungen. Und er hat dann gesagt, ihm ist dann bewusst geworden, der Unterschied zwischen ihm und Jesus. Er sagt, ich möchte angesehen und beliebt sein bei seinen Freunden. Jesus war verachtet. Ich möchte sportlich und gesund sein. Jesus war mit Leiden vertraut. Ich möchte erfolgreich sein. Jesus hat unsere Schmerzen getragen. Ich möchte mein Leben behalten. Jesus hat sein Leben verloren. Und er schreibt dann auch davon, wie er sich durchgerungen hat und Jesus wieder den ersten Platz eingeräumt hat in seinem Leben. Und dann schreibt er noch, und dann geschah etwas, das immer geschieht, wenn ich den Willen Gottes nachgebe. Ich verspürte eine Freude und einen Frieden von Gott, den diese Welt nicht kennt. Es ist fast ein Stück Paradies. Denn ich bin wieder im Willen und damit im Schoße meines Vaters. Geschwister, diese Gedanken möchte ich uns weitergeben, dass wir uns fragen, wo stehe ich? Dass wir uns fragen, bin ich bereit, den Weg mit Jesus beständig zu gehen? Und wir sitzen alle in demselben Boot. Gestern im Männertreff, wie gesagt, haben wir über Prioritäten nachgedacht. Und Prioritäten, haben wir gesagt, sind die Basis unserer Entscheidungen. Und ja, ich möchte uns einfach zurufen und uns wünschen, dass wir Jesus zur ersten Priorität machen. Und dass wir uns als Gemeinde gegenseitig ermutigen darin. Und das ist auch so wichtig, warum wir zusammenkommen, weil da ermutigen wir uns gegenseitig, dass wir Jesus zur ersten Priorität machen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir Vorbilder haben. Wir haben das Vorbild des Paulus, der bereit war, alles hinzugeben, das Leben zu verlieren. Herr, wir haben Vorbilder unter uns, Hans-Peter Reuer und viele, viele, viele andere Vorbilder, die vor uns den Weg gegangen sind. Danke für sie, für diese Glaubenshelden. Und auch heute gibt es diese Glaubenshelden, Herr. Und ich bete darum, dass wir uns gegenseitig ermutigen, solche Helden zu werden. Dich an erste Stelle zu setzen in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass wir die Verheißung haben, dass du durch deinen Geist da bist. Und dass du uns diese Freude und diesen Frieden in der Nachfolge schenken kannst. Das erbitte ich von uns, Herr. Für uns. Amen.